Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Wahrheit irgendwo hier drin. Euer integrativer und hoffentlich auch liebster Psychiatrie-Podcast aus der Kai-Jaspers-Klinik vor den Toren Oldenburgs. Ich bin Emma und gemeinsam mit Leon und Deborah versuche ich durch diesen Podcast die Psychiatrie zu euch nach Hause zu bringen und für mehr Verständnis und weniger Stigmatisierung rund um psychiatrische Erkrankungen zu sorgen. Die Folge heute ist ein bisschen anders als die Folgen, die ihr da draußen sonst so kennt, denn es geht jetzt heute nicht um eine spezielle Erkrankung oder um ein neues spezielles Therapieverfahren, sondern heute soll es darum gehen, wie der Start in die Fachärztinnenausbildung aussehen kann. Und damit wir hier nicht über theoretische Einarbeitungsprotokolle sprechen, habe ich Moritz bei mir, der zufälligerweise in seinem ersten Weiterbildungsjahr zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist. Hallo Moritz.
Hallo Emma, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und magst du dich einmal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie kamst du hierher?
Gerne. Ja, also ich bin Moritz. Ich habe Ende letzten Jahres mein Studium hier in Oldenburg in der Humanmedizin abgeschlossen und mich dann auch direkt während meines PJs, was ich auch hier in der Kai-Jaspers-Klinik gemacht habe, auf eine Stelle beworben und habe jetzt im Februar als Assistenzarzt hier angefangen. Genau.
Sehr schön. Also noch ganz, ganz frisch auch irgendwo, obwohl 2 Monate jetzt, ne?
Genau, 2,5 Monate.
Ja. Sehr schön. Ja, wir wollen natürlich gleich direkt weiter einsteigen, wie es dir bisher ergangen ist, wie es so läuft, wie die Einarbeitung gelaufen ist. Aber um dich noch ein ganz kleines bisschen besser kennenzulernen, machen wir das Spiel, was ich überhaupt nicht kann, was aber dafür sorgen soll, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar 2 Wahrheiten und 1 Unwahrheit. Was für Fakten oder Geschichten hast du mitgebracht?
Genau. Also ich habe da ziemlich lange überlegt. Ich glaube, ich habe mir da viel zu viele Gedanken drüber gemacht. Genau, also die 3 Sachen, die ich mir überlegt habe, ist das erste, ich habe zu Hause bei meinen Eltern eine Sammlung an Modellautos, die ich über die Jahre zusammengesammelt habe und bis vor 1-2 Jahren auch aktiv neu dazu gekauft und gesucht habe. Die 2. Sache ist, dass ich in einer Stadt groß geworden bin, in der die nördlichsten freilebenden Flamingos leben. Und das 3. ist, dass ich meine ganze Familie mal vor der ehemaligen Premierministerin von England, Margaret Thatcher, blamiert habe. Genau.
Ja, Moritz, also wir kennen uns ja auch so ein bisschen.
Ja.
Und das finde ich ganz wunderbar, aber ich stehe trotzdem auf dem Schlauch. Also so richtig helfen tut mir das nicht. Ich weiß, dass du eine Zeit lang in England gelebt hast. Dementsprechend würde ich das jetzt erstmal in die Das ist wahr-Kategorie einordnen. Also mit den nördlichsten Flamingos, ich weiß ja nicht. Also du lächelst mich so an, als wäre das entweder als würdest du mich damit verarschen oder als wärst du total stolz darauf, dass das stimmt.
Weiß ich nicht.
Okay, ich mache es jetzt kurz und schmerzlos. Ich muss kurz denken. Ich glaube, das mit den Modellautos stimmt nicht.
Ja, ist auch richtig. Also ich war mir ja nicht sicher, ob ich dir das mit den Flamingos nicht schon mal erzählt habe. Ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Autos. Ich wurde letztens mal gefragt, was für ein Auto ich eigentlich fahre. Ich habe den Leuten gesagt, ich fahre einen Opel. Dann ist mir eingefallen, beziehungsweise dann stand ich vor meinem Auto und dann war es aber ein Volvo.
Das könnte mir genau so passieren, Moritz. Ja. Ich interessiere mich auch nicht großartig für Autos. Ich weiß aber tatsächlich, dass das Auto, was ich eine Zeit lang gefahren bin, tatsächlich ein Opel war und dann nicht doch ein Volvo.
Ja.
Aber
es war auch ziemlich peinlich, aber gut.
Ich würde sagen, das passiert den Besten. Ich meine, du hattest durch dein praktisches Jahr und dein Tertial, was du hier gemacht hast, natürlich schon so einen kleinen Vorschuss, dass du wusstest, okay, so und so könnte es vielleicht laufen. Aber erzähl uns doch mal, wie war dein erster Tag? Wie ist es abgelaufen?
Ja, wir haben uns um 9 Uhr hier in der Kai-Jaspers-Klinik getroffen mit allen Neuankömmlingen in allen Berufsgruppen, die im Februar angefangen haben. Dann haben wir uns erstmal alle vorgestellt, ganz nett, Kaffee getrunken und dabei ein paar Brötchen gegessen. Dann sind wir gemeinsam zur Personalabteilung gegangen, haben da alles Mögliche geklärt mit Papierkram. Dann haben wir noch eine Tour über das ganze Gelände bekommen, in denen uns halt die ganzen Stationen gezeigt wurden, auch unsere späteren Einsatzorte dann. Und noch Foto zusammen gemacht und dann anschließend noch zusammen Mittag gegessen. Also bis dahin alles sehr entspannt. Und dann wurden wir nach dem Mittagessen auf unsere jeweiligen Stationen gebracht. Und auf der Station wurden uns dann auch nochmal die Station gezeigt, die ganzen Leute vorgestellt. Genau, war bei mir im Fall die A8, die kannte ich dann schon. Das heißt, es war für mich dann ja, unspektakulär, sag ich mal so, weil ich schon alles kannte, aber ja.
Das hört sich doch erstmal nach einem total schönen Tag an, der erstmal sehr freundlich gestartet hat, oder?
Genau, auch schön. Ich war zwar die ganze Zeit wieder extremst aufgeregt, aber genau.
Ich glaube, das gehört Tag aber auch trotz. Dazu, oder?
Ja, genau, ja.
Und magst du noch mal kurz erklären für alle da draußen, die jetzt nicht genau wissen, was die A8 für eine Station ist? Ich war ja selber mal als Praktikantin für 4 Wochen da, aber erzähl du doch gerne mal. Was ist das für eine Station? Was macht ihr da?
Genau, also die A8 ist eine akut geschützte Station, also wo Patienten mit hauptsächlich Psychosen hinkommen, in der Schizophrenie. Wir haben aber auch Patienten im Rahmen der bipolaren Störungen, die manisch sind gerade oder akut suizidale Patienten, die dann halt zu akuten Kriseninterventionen zu uns für ein paar Tage auf Station kommen und dann auf die offenen weiterverlegt werden. Genau.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Ich kann auch nur sagen, dass ich meine Zeit dort im Praktikum total toll fand, weil ich einfach glaube, dass ich viel mitnehmen durfte. Und ja, einfach auch sehr vielfältig, wie du gerade schon sagst. Man hat auf der einen Seite Psychosen, aber auf der anderen Seite hat man auch Menschen, die einfach in einer akuten Krise stecken und da Hilfe benötigen, wieder rauszukommen.
Genau, ja.
Hatte ich denn an deinem ersten Tag irgendetwas besonders überrascht? Also auch wenn du schon hier im PJ warst, gab es irgendwas, wo du so warst, ah krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Tatsächlich, da ich ja auch schon mehrere Praktika gemacht habe, ich habe mal hier im Dienst als Student gearbeitet und jetzt auch mein PJ und auch im PJ diese Einarbeitungswoche tatsächlich schon mal durchgemacht habe, gab es jetzt nichts, was mich jetzt am ersten Tag besonders überrascht hat. Es war alles, wie ich es erwartet hatte, was auch schön. Für den ersten Tag, glaube ich, ganz gut war.
Ja, aber total schön auch irgendwie, weil du hast gesagt, es war ja ohnehin schon alles total aufregend und du warst nervös. Und wenn man dann eher in irgendwie sowas Gewohntes zurückkommt, dann ist es irgendwie ja doch auch ganz schön. Und
genau, ja. Wurde sehr herzlich aufgenommen hier.
Sehr schön. Und was sind denn so, du hast gerade schon gesagt, du hast mal so eine Einarbeitung oder einen Teil davon auch schon mal mitgemacht im Rahmen deines PJs. Was sind denn hier so feste Bestandteile der Einarbeitung in der Kai-Aspers-Klinik?
Also es fängt halt mit diesem Begrüßungstag an, wo man halt alle Neuankömmlinge kennenlernt und seine eigene Station. Und dann geht es eigentlich in so eine 2-wöchige Einarbeitungswochen über, wo wir dann jeden Tag ein festes Programm haben in dieser Gruppe. Das geht von dem Reanimationskurs bis zum Deeskalationstraining, kollegiale Erstbetreuung, aber auch so Sachen wie diese Orbis-Kurse, also Einführung in dieses, das medizinische Benutzersystem, ich weiß nicht, wie man das nennt, und organisatorische Sachen, genau. Und zwischendurch ist man dann vereinzelt für ein paar Stunden auf der Station, um da schon mal so ein bisschen eingearbeitet zu werden. Aber hauptsächlich ist man in dieser kleinen Gruppe unterwegs und durchläuft halt so verschiedene Kurse, um halt perfekt auf den Start eingearbeitet zu werden, genau.
Aber richtig schön auch, dass man in dieser eingeschweißten Truppe auch so ein bisschen zusammenbleibt, weil ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, okay, ich bin jetzt dann auch in ein paar Jahren irgendwie dann fertig und fange irgendwo an zu arbeiten und habe dann Leute, an die ich mich wenden kann, weil ich lerne die schon in diesen Trainingseinheiten kennen, die du gerade beschrieben hast. Und wenn ich dann irgendwie mal was habe, kann ich auch sagen, okay, komm, hier drückt der Schuh irgendwie. Habe ich da und das erlebt oder irgendwie bin ich gerade überfordert da und damit, weil irgendwie bin ich hier ja auch neu, geht's dir auch so? Ich finde es irgendwie ganz schön, dass man auch diese Gruppendynamik da irgendwie hat.
Genau, ja, ist halt schön, dann auch nicht alleine als Neuer durch die Gegend zu laufen, sondern so ein paar Leute, auch wenn man dann halt nach den 2 Wochen in den Stationsalltag geht, dann sieht man die Leute ja häufig noch auf dem Gelände rumlaufen. Das ist dann immer ganz schön, dass man schon so ein paar bekannte Gesichter hat.
Das kann ich mir richtig gut vorstellen und ich finde, das ist so toll, dass man durch deine Erzählung so ein bisschen mitbekommen kann, okay, du wirst hier nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern du wirst wirklich ein bisschen an die Hand genommen und auf allen Ebenen versucht zumindest die Kai-Aspers-Klinik dich bestmöglich auf deinen Arbeitsalltag vorzubereiten.
Ja, auf jeden Fall.
Wie sieht jetzt so ein typischer Arbeitstag von Moritz aus? Also von dir. Was würdest du sagen? Wie startet dein Tag? Wie geht er weiter? Was sind deine Aufgaben jetzt in den letzten Monaten gewesen? Was macht dein Arbeitsalltag aus?
Ja, also unsere Arbeitszeiten sind halt ganz offiziell von 8 bis 16:30. Ich versuche immer so eine Viertelstunde vorher hier zu sein. Das klappt mal mehr, mal weniger. Und dann lese ich mir halt bis 8.15 Uhr die Neuaufnahmen durch. Wieso sind die hier? Was haben die gemacht? Was nehmen die an Medikamenten und so weiter? Und schaue mir gleichzeitig auch noch durch, was meine Patienten, die ich betreue, seit dem Vortag dann so gemacht haben oder Wochenende. Und dann haben wir um 8.15 Uhr meistens unsere Frühbesprechung. Das ist dann mit der Pflege zusammen und dem ganzen ärztlichen Personal, dem Sozialdienst und unserem Psychologen auf Station. Und gehen dann halt jeden Patienten einmal durch. Was steht an? Was haben die in dem letzten Tag gemacht? Und danach schauen wir uns zusammen mit dem Oberarzt alle neuen Patienten an, um zu schauen, ob die auf Station bleiben, ob die sofort schon auf eine offene Station können und so schon mal erste Therapieplanung durchzuführen. Und das dauert dann meistens immer so unterschiedlich bis 9.30 Uhr, 10 Uhr. Und danach gibt es eigentlich nicht so einen klassischen Ablauf, dass man jetzt irgendwie erst eine Visite macht oder so, sondern es ist immer so ein bisschen das, was steht gerade an. Häufig mache ich dann die Depotgaben oder die Zwangsmedikationen, die dann halt für den Tag anstehen, oder sprich mit Richtern oder dem Ordnungsamt oder was dann halt gerade ansteht. Und zwischendurch versuche ich dann halt immer, jeden Patienten halt mindestens einmal am Tag zu sehen, um meine Visite halt zu machen, mit dem Patienten zu sprechen. Zwischendurch kommen dann immer wieder Aufnahmen, die dann gemacht werden müssen. Und genau, 16.30 Uhr gehe ich dann meistens pünktlich nach Hause, was ja in der Medizin jetzt auch nicht das Selbstverständlichste ist, muss man sagen. Kann man mal Pech haben, dass um 16 Uhr eine Neuaufnahme kommt, dann muss man die noch machen, dann ist man eine halbe Stunde länger da. Aber das ist schon hier, ja, muss ich sagen, Luxus. Also wenn ich das so von meinen Freunden höre, die jetzt auch gerade angefangen haben zu arbeiten, ist es schon schön, dass man hier auch pünktlich raus kann. Und das liegt halt nicht daran, dass es wenig zu tun gibt oder so, sondern es ist einfach nur, weil man sagen muss, dass man hier halt unglaublich gut besetzt ist, was Pflege und Ärztinnen angeht. Das ist schon echt super.
Aber wie ist es denn jetzt zum Beispiel generell, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen? Wir haben jetzt ja schon über die Einarbeitung in der Kajaspers-Klinik geredet. Wir haben schon darüber geredet, wie dein erster Tag hier ausgesehen hat. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft gucken, sage ich jetzt mal, wie sieht der Aufbau deiner Facharztausbildung denn überhaupt aus? Also du machst die Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapie. Wie sieht es aus? Worauf musst du dich einstellen? Wie lange dauert das?
Also auf die Details, muss ich tatsächlich sagen, habe ich mich noch gar nicht so eingelesen, was noch alles bevorsteht. Hier in der KJK ist es halt so, dass in den ersten 2 Jahren, in denen wir angefangen haben, jedem halben Jahr rotieren und wir bestimmte Pflichtbereiche haben, in die wir mindestens ein halbes Jahr dann sein müssen. Und das ist einmal ein halbes Jahr Sucht, dann ein halbes Jahr auf einer akuten Psychosestation und einmal ein halbes Jahr in der Gerontopsychiatrie, genau. Und dann sieht man die meisten Bereiche, zumindest schon mal ein halbes Jahr einen Einblick. Irgendein bestimmter Bereich in der Psychiatrie geht da halt nicht komplett unter. Das ist schon ganz cool so.
Ja, das hört sich wirklich gut an, als würdest du wirklich so einen umfassenden Einblick bekommen in die Psychiatrie und kannst dann im Endeffekt auch schauen, okay, und wo habe ich denn jetzt Lust, nochmal ein bisschen näher reinzugehen oder wo kann ich mir vorstellen, in der Zukunft zu arbeiten? Ist es eher eine Station, die psychotherapeutisch orientiert ist oder ist es eine Station, die eher in die Akutpsychiatrie reinpasst und so? Das ist schon ganz cool, dass man da einmal auch ein bisschen gezwungen wird, in alles reinzuschauen, was aber auch irgendwie vernünftig ist, weil spätestens im Dienst, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, wirst du ja mit allem konfrontiert. Da kannst, genau, du ja nicht sagen, nee, ich war nur auf der Depressionsstation, da kommt jemand mit Psychose, damit kann ich nun mal wirklich, genau, gar nichts, ja, anfangen.
Das ist dann schlecht.
Das wäre wirklich schlecht. Und wo wir gerade drüber reden, Thema Dienst. Du hast mir erzählt, du hattest deinen ersten Nachtdienst.
Genau, ja.
Ich bin sehr gespannt. Erzähl uns doch mehr. Wie war es für dich?
Ja, also in der KJK ist es ja so, dass man dann um 16 Uhr kommt und dann über Nacht hier bleibt bis zum nächsten Tag 8 Uhr. Ja, also wie in vielen Bereichen, die ich jetzt gerade, von denen ich gerade schon erzählt habe, war ich extremst aufgeregt natürlich. Ich glaube, ich hatte den ganzen Tag einen sehr roten Kopf und ich will gar nicht wissen, was mein Blutdruck war. Ja, man ist halt für die ganze Psychiatrie halt hier zuständig und wird dann halt von den verschiedenen Stationen angerufen, wenn irgendwas ansteht. Was Kleinigkeiten wie Ibu oder wenn ein Patient gehen möchte oder wenn Patienten irgendwie gerade akute Krisen haben, dann wird man halt dazu gerufen. Oder halt auch somatische Notfälle, die muss man dann auch mit versorgen. Dementsprechend war ich extremst aufgeregt. Und ja, bis Mitternacht ungefähr hat das Telefon gefühlt nicht aufgehört zu klingeln. Und ich habe noch einige neue Stationen in der KJK kennengelernt, auf denen ich bisher noch nicht war. Grundsätzlich war es aber alles machbar. Und viel hatte halt auch damit zu tun, dass ich noch nicht so organisiert war und noch nicht so routiniert in den meisten Sachen. Aber ab Mitternacht war es dann eigentlich recht ruhig und ich wurde noch ein paar Mal angerufen und musste auch gar nicht mehr auf die spezifischen Stationen noch gehen. Also theoretisch hätte ich sogar schlafen können, aber war viel zu aufgeregt, dass ich das gar nicht hinbekommen habe. Ja, und ich war dann sehr erleichtert, wenn der Dienst dann endlich vorbei war. Genau, also ich muss auch sagen, hat auch Spaß gemacht. Ich mag das ja nicht, wenn man die ganze Zeit nur rumsitzt und nichts zu tun hat. Also es war schon ganz gut, auch um ein bisschen abgelenkt zu sein, dass ich viel zu tun hatte. Ja, deshalb denke ich, dass ich jetzt etwas entspannter in den zweiten Dienst gehen werde. Aufgeregt bin ich natürlich immer noch, aber ja, war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung.
Gibt es irgendwas aus deinem Dienst, wo, ich habe so aus der Uni das Gefühl, wenn man da irgendwie in Seminaren ÄrztInnen vor sich sitzen hat, die einem mit einem so über Erfahrungen sprechen, dann reden die ja häufig von dieser einen Situation im ersten Dienst, wo sie sich dachten, oh jemine, was aber dann gar nicht so schlimm gewesen ist oder von irgendeiner prägenden Person, die ihnen da begegnet ist. Fällt dir da auf Schlag irgendwas ein, wo du sagen würdest, oh, wenn du jetzt später Dozent wärst, dann würdest du vielleicht diese Geschichte aus deinem ersten Nachtdienst erzählen?
Kann ich jetzt für diesen Dienst, glaube ich, nicht so. Also es war viel Routine-Sachen, die ich so auf Station auch schon mal machen musste. Es war vielmehr die Aufregung halt davor, dass irgendwas kommt, was ich jetzt nicht bewältigen könnte oder wo ich dann jetzt nicht so wirklich Ahnung hatte. Aber sowas Interessant ist, was ich irgendwann mal später erzählen würde. Nee, gar nichts. Also,
aber vielleicht reicht es ja auch, wenn du später zum Beispiel irgendwie dann erzählst, hey, ich war total aufgeregt von meinem ersten Dienst, aber das hätte ich gar nicht sein müssen, weil eigentlich hat dann alles funktioniert. Das ja, ist ja auch eine gute Geschichte.
Genau, das haben ja auch alle meine Kolleginnen vorher erzählt, dass das schon klappt. Aber aufgeregt ist man trotzdem.
Das glaube ich. Das kann einem dann im Endeffekt doch niemand nehmen.
Genau, es gehört ja auch dazu, ich finde, gewissen Respekt vor seinem ersten Dienst muss man ja auch haben, damit man es auch ernst nimmt.
Total, das glaube ich dir. Und du hast vorhin gesagt, wenn du manchmal Sachen zum Beispiel nicht wusstest oder dir unsicher warst, wie du damit umgehst, das beziehe ich jetzt auf deinen ersten Dienst, aber wie ist das dann generell? Also hast du da immer einen Ansprechpartner oder Partnerin, wo du dich rückversichern kannst?
Ja, im Dienst hat man halt, also man ist ja immer zu zweit hier im Dienst unterwegs. Also einer ist für die ganzen Stationen zuständig und einer ist in der Aufnahme und nimmt halt die Patienten, die dann halt in akuten Krisen kommen, in der Nacht auf. Das heißt, wenn man irgendwelche brennenden Fragen hat, kann man sich natürlich immer an Kollegen, Kolleginnen dann wenden. Ich habe der Kollegin, die dann auch im Dienst war, schon ein bisschen erfahrener war, auch vorher vorgewarnt, dass ich sie vielleicht wegen Banalitäten anrufen könnte. War dann Gott sei Dank nicht der Fall, aber ich habe sie schon mal vorgewarnt. Und in anderen Fällen, wenn Kollege, Kollegin das dann nicht weiß oder halt bei einigen Dingen muss man halt auch den Hintergrund, den Oberarzt anrufen, dann kann man auch jederzeit einfach den Oberarzt, der gerade Oberärztin im Hintergrund anrufen. Und bisher mit allen, denen ich gesprochen habe, sind die da auch ganz froh drüber, wenn man anruft, wenn es jetzt nicht die ganze Nacht ist und wegen Banalitäten, genau. Ich musste in meinem Dienst auch zweimal den Oberarzt anrufen. Es war dann aber Gott sei Dank vor Mitternacht und auch wegen Dingen, die ich glaube, anrufen musste. Zum Beispiel bei Entweichungen oder bei Entlassungen muss ich immer den Oberarzt informieren. Genau, ja.
Aber das ist ja irgendwie schön zu wissen, dass du weißt, okay, ich bin zwar in meinem ersten Dienst und natürlich, ich bin jetzt Assistenzarzt in der Psychiatrie, ich habe auch Verantwortung und ich mache hier irgendwie meinen Job. Ist es ja trotzdem schön, dass du weißt, okay, auf der einen Seite kann ich den anderen diensthabenden Arzt oder Ärztin anrufen, auf der anderen Seite gibt es dann aber auch immer noch den Oberarzt oder die Oberärztin, wo du Rücksprache halten kannst. In manchen Fällen, wie du meintest, musst du das sogar, in anderen Fällen steht er aber trotzdem für Rückfragen zur Verfügung. Das finde ich irgendwie ganz angenehm. Und ich meine, sonst im Alltag, wenn du jetzt nicht im Dienst bist, sondern einfach auf der Station bist, wird sich das ja ähnlich gestalten, oder?
Genau, also wir haben ja das große Glück, dass wir sogar mit 4 Ärztinnen und Ärzten auf Station sind, plus Oberarzt. Da habe ich also reichlich Leute, die ich fragen kann, die erfahrener sind als ich, wenn ich irgendwas habe, was ich abklären muss oder mir unsicher bin. Genau.
Und wir haben jetzt gerade schon viel darüber gesprochen, wo man sich vielleicht auch unsicher ist, wo man vielleicht auch manche Sachen noch gar nicht so genau weiß, weil auch einfach gewisse Erfahrungen dazu gehört, um solche Dinge vielleicht zu wissen. Das passt ganz gut zu der Frage, die ich mir notiert habe, dass man ja im Studium viel Theorie lernt und dann in die Praxis kommt und auf einmal steht man da und hat Verantwortung. Was waren so Sachen für dich, wo du gemerkt hast, okay, das haben wir gelernt, aber so soll ich es im Endeffekt in der Praxis umsetzen? Gab es da irgendwelche Momente, wo du dachtest, da hat mich mein Studium jetzt nicht so gut vorbereitet oder vielleicht auch, oh, da hat mich mein Studium total gut vorbereitet?
Also bei vielen Sachen ist es schon so, dass das Studium eigentlich ganz gut mich auf die Arbeit vorbereitet hat. Eine Sache, die jetzt nicht mit dem medizinischen Wissen zu tun hat, wo ich jetzt finde, hat mich das Studium jetzt in meinem Fall nicht perfekt darauf vorbereitet, ist so die emotionale Seite dazu. Ich muss immer sagen, wenn ich meine Praktika gemacht habe oder im Studium, hat mich die Patientenfälle immer, die konnte ich immer gut zu Hause lassen, habe nichts mit nach Hause genommen. Und jetzt, wo ich dann in der Verantwortung bin und als Arzt hier sitze, muss ich schon sagen, dass ich überrascht war, wie viel mich das dann doch emotional mitnimmt, was Patienten vor Aufnahme, während der Aufnahme oder auch danach machen. Und ja, das hat mir so ein bisschen im Studium gefehlt. Also ich weiß auch nicht, ob man jemanden gut darauf vorbereiten kann, weil das sind halt Erfahrungen, die man machen muss. Und das ist ja auch für jede Person dann unterschiedlich, wie man damit umgeht. Aber das war halt so eine Sache, wo ich dann dachte, hoppala, das habe ich jetzt nicht so erwartet. Genau.
Ja, voll. Aber auch vor allem, wenn du sagst, dass dich in Praktikern diese Fälle eigentlich kalt gelassen, möchte ich nicht sagen, aber dass du dich gut abgrenzen konntest, dass du gut sagen konntest, okay, das ist jetzt irgendwie mein Job und da gehe ich hin und beziehungsweise im Praktikum, da gehe ich hin und lerne was und dann gehe ich nach Hause und dann, keine Ahnung, gehe ich eine Runde joggen und dann ist es auch irgendwie wieder gegessen. Dass man da jetzt andere Strategien herausfinden muss für sich, kann ich mir gut vorstellen, weil man natürlich wirklich eine ganz andere Art der Verantwortung auf einmal hat. Ich meine, man ist im PJ und hat noch diesen PraktikantInnen-Status und dann steht man da als Assistenzarzt, so wie du jetzt, und auf einmal hast du halt eigene Verantwortung.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, man betreut Patienten auch im Durchschnitt halt auch länger, als wenn man mal einen Monat im Praktikum ist oder so. Hier haben wir auch ein paar Patienten, die auch noch viel, viel länger hier sind. Genau.
Wo man dann ja auch einfach ganz andere Sachen miterlebt, ganz andere Lebensphasen mit begleitet auch irgendwie. Das macht natürlich schon auch einen großen Unterschied, ja. Und was sind im Klinikalltag so Situationen, die dir am meisten zurückgeben? Also so positive Gedanken, mit denen du nach Hause fährst und dir denkst, ja, und genau deswegen mache ich diesen Job.
Es ist ein bisschen, genau, also das ist eigentlich der Grund, warum ich mich letztendlich für Psychiatrie entschieden habe. Ich finde das unglaublich cool, wenn Patienten in akuten Krisensituationen zu uns, also nicht, dass die Patienten zu uns kommen in akuten Krisensituationen, aber der Verlauf halt, dass die in ihrer Psychose komplett ungeordnet sind, Wahninhalte haben und Halluzinationen und auch gar nicht richtig krankheitseinsichtig sind in manchen Fällen und man sich gar nicht richtig mit denen unterhalten kann und da sehr schnell an seine Grenzen kommt und man die Patienten dann behandelt über Tage und Wochen und man es dann schafft, dass die Patienten wieder geordnet sind und auch krankheitseinsichtig werden und dann man sich wieder geordnet mit denen unterhalten kann. Und das finde ich so cool, wie eine Person von diesem psychotischen Zustand wieder in diesen geordneten Zustand rübergeht. Das finde ich irgendwie mega spannend und das finde ich immer wieder cool. Das finde ich einfach nur unglaublich spannend. Ja, jetzt wiederhole ich mich, ja.
Ich merke schon, du findest das wirklich sehr spannend.
Ja.
Aber ich kann das total verstehen. Ich finde das auch total beeindruckend. Oder du in diesem Fall siehst eine Person, die total psychotisch wahnhaft verändert ist, die vielleicht gar nicht richtig mit dir reden kann, weil du in den Wahn auch vielleicht mit eingebunden bist und hat ganz, 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 ganz viel Angst. Und dann gibt man bestimmte Medikamente, macht vielleicht auch schon, wenn das dann möglich ist, gewisse Arten der Gesprächstherapie oder ähnliche Sachen. Und dann hast du nach so ein paar Tagen, Wochen nochmal ein Gespräch mit der Person und auf einmal erzählt dir diese Person ganz normal, was eigentlich los ist und worum es geht und was passiert ist und so weiter. Genau. Und du sitzt da und denkst dir, krass. Ich meine, zu manchen psychischen Erkrankungen gehört ja auch einfach, dass Menschen nicht mehr geordnet denken können. Also das ist ja teilweise auch ein Symptom und dementsprechend, ja, finde ich das auch sehr beeindruckend. Also das, was du sagst, kann ich auch so unterschreiben, glaube ich.
Ja. Also das war auch der Grund, warum ich mich dann, das habe ich dann in meinem Praktikum hier mitbekommen, als ich einen Monat hier war und ich dachte, das ist so cool. Das möchte ich machen. Genau.
Sehr schön. Besser geht es ja im Endeffekt gar nicht. Und daran kann ich, glaube ich, meine allerletzte Frage sehr gut anbinden. Und zwar, wenn da draußen jetzt jemand sitzt und sagt, boah, cool, Psychiatrie kann ich mir total gut vorstellen, aber ich bin mir doch noch nicht so ganz sicher, ob ich wirklich Psychiatrie machen möchte. Was würdest du der Person sagen?
Auf jeden Fall Praktikum in der Psychiatrie machen. Ich finde, das kriegt man immer einen guten Überblick. Ich meine, auch wenn es nur 1, 2, 3 Wochen sind, man kriegt ja zumindest schon mal einen Einblick von dem und kann sich zumindest überlegen, ob man sich das überhaupt vorstellen kann. Und dann ist man ja vielleicht sehr positiv überrascht. Das war ja bei mir der Fall. Also ich muss tatsächlich sagen, als ich hier bei uns ist in Oldenburg ist es, beziehungsweise war es mal verpflichtend. Ich weiß es jetzt nicht, wie es mit den Studiengängen jetzt ist. Und als ich hergekommen bin, dachte ich auch so, weiß ich jetzt nicht, ob das was für mich ist, aber ich war dann so begeistert, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Und weil es ja auch nicht so ein klassisches medizinisches Fach ist, würde ich jetzt mal sagen. Die normale Person, die mit einem Studium anfängt, die denkt jetzt vielleicht eher so Richtung Innere oder Chirurgie. So die klassischen Sachen und Psychiatrie kommt da vielleicht auch bei mir von Anfang an, war gar nicht Thema. Und ich bin froh, dass ich das Praktikum gemacht habe und dann als Assistenzarzt hier angefangen habe.
Ja, sehr cool. Ich finde es so beeindruckend, dass du sagst, weil das wusste ich tatsächlich über dich auch noch gar nicht, dass diese Lust auf Psychiatrie bei dir durch dieses Praktikum gekommen ist. Aber ich kann mir das total gut vorstellen, dass wenn man das vorher gar nicht so richtig auf dem Radar hatte und natürlich, man denkt erstmal an diese Riesenfächer und dann kommt man hierher und denkt sich aber, boah, cool, die machen ja eigentlich richtig coole Medizin. Ja. Und eigentlich ist es ja auch ein großer Bestandteil, weil ich meine, psychiatrische Erkrankungen können dir auch in der Somatik begegnen, genau, in der Inneren oder in der Chirurgie.
Also in jedem Fachbereich. Ne?
Eben. Ja. Also lohnt es sich vielleicht so oder so mal reinzuschauen und wer weiß, vielleicht kommt da draußen ja noch jemand auf den Geschmack und sagt, hey, ich mache mal ein Praktikum, bin mir zwar nicht sicher und ist dann so positiv überrascht, dass er oder sie, so wie du, hier sitzt und dann plötzlich Assistenzarzt geworden ist. Danke Moritz, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit mir über dieses tolle Thema irgendwie zu sprechen und uns allen einen besseren Einblick für deine erste Zeit als Assistenzarzt hier in der KJK gegeben hast. Ich freue mich sehr und würde sagen, wir können die Menschen da draußen verabschieden, oder?
Ja, also hat auch viel Spaß gemacht, hätte ich nicht gedacht, irgendwie diesen Podcast aufzunehmen.
Freut mich, dass du wieder positiv überrascht wurdest.
Ja, genau. Einfach mal ausprobieren.
Einfach mal ausprobieren, das ist das Stichwort der Folge. Sehr gut. Macht's gut. Bis dann.
Tschüss.